Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo miteinander. Ja, und ich darf hier gleich direkt an die Nachrichten anschließen.
And the Oscar goes to...
Ja, das könnte bald noch viel spannender werden als ohnehin schon, an wen der Oscar geht, in der Kategorie bester Film zumindest, für die die Oscar Academy ja eben neue Diversitätsvorgaben formuliert hat, die ab 2024 greifen. Die Oscar Academy hat eine historische Reform beschlossen. Als bester Film kann 2024 nur noch nominiert und dementsprechend auch ausgezeichnet werden, wer mindestens zwei Diversitätskriterien erfüllt, und zwar aus vier Kategorien. Diese vier Kategorien sind, sinngemäß übersetzt, erstens SchauspielerInnen, zweitens Produktions- und Kreativteam, drittens PraktikantInnen und Ausbildung, viertens Marketing und Verteilung. Also es wird schon klar, es geht nicht nur um Menschen vor, sondern auch hinter der Kamera. So, und dann kann man in die einzelnen Kategorien reingehen. Da gibt es dann Unterkapitel. Zum Beispiel unter SchauspielerInnen wäre eine Möglichkeit, ein Hauptdarsteller ist schwarz oder Hispanic oder gehört einer anderen Minderheit an oder mindestens 30% aller NebendarstellerInnen gehören zu unterrepräsentierten Gruppen, zum Beispiel Frauen oder Behinderte. Ist so ein bisschen Baukastenprinzip, bei dem eben gilt, zwei Bedingungen aus vier Kategorien müssen erfüllt sein. Über den Oscar auf Diversitätskurs spreche ich mit Politikwissenschaftler Joshua Kwesi Akins, der mitarbeitet an einer Studie zu Vielfalt im deutschen Film. Tag, Herr Akins.
Guten Tag.
So, wird der Oscar jetzt diverser? Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Ja, es steht sehr zu hoffen, dass der Oscar diverser wird. Und ich denke, es ist sinnvoll und geboten, dass die Academy sich da auf den Weg macht. Im Übrigen ist es ja so, dass wir auch in Europa, zum Beispiel in England, langjährige Erfahrungen damit haben, mit einem ganz ähnlichen System, wo es auch nicht nur um Preise geht, sondern tatsächlich um Filmförderung. Und da geht es um das British Film Institute. Und die Förderung, die da sozusagen offiziell in Großbritannien vergeben wird, ist an einen ganz ähnlichen, aber auch noch ein bisschen weiter gefassten Katalog geknüpft. Ich denke, dass das wichtig und notwendig ist, weil ja klar ist, die Welt des Films ja soll eigentlich die Realität spiegeln, soll uns anregen, über unsere Beziehungen nachzudenken, auch über Machtverhältnisse, über Kreativität, über alles Mögliche. Aber die Vielfalt im Film spiegelt die Vielfalt in unseren Gesellschaften immer weniger wider. Deswegen muss man daran und deswegen ist das, denke ich, eine Chance und eine Möglichkeit, wirklich hier die Kreativität, die sich ergibt aus dem Zusammenkommen verschiedener Perspektiven, wirklich zu würdigen.
Und die Gefahr, dass man die Minderheiten verfestigt, indem man sie so genau, so facettenreich auch festschreibt?
Also da geht es ja gerade nicht um eine Festschreibung, sondern wenn Sie da genauer reinschauen, dann sehen Sie, dass da ein ganz, ganz wichtiges Kriterium genannt wird. Und zwar, also zum einen, Sie hatten es Baukasten genannt, ich würde sagen, da geht es um Flexibilität, aber auch um Strukturwandel. Da geht es gerade nicht darum, dass da einzelne Personen feigenblattartig als sogenannte Tokens gekauft werden, um da die Checkliste abzuhaken, sondern da wird auch klar formuliert, da geht es auch um Rollen hinter der Kamera, da geht es um Rollen in der Produktion, in der kreativen und in der technischen Verantwortung, und da ist das Wort Verantwortung wichtig, denn es geht da auch um Karrierepfade. Es geht darum, dass langfristig sichergestellt werden muss, dass alle Menschen, die in den jeweiligen Gesellschaften vorkommen, auch den Zugang haben, um an so einem wichtigen Medium wie Film mitzuwirken. Und da würde ich gerne mal auf den BFI, also auf den englischen Kontext verweisen. Da geht man noch einen Schritt weiter. Da ist zum Beispiel auch die soziale Herkunft, die aus meiner Sicht in der Oscar-Liste dringlich fehlt, auch ein Kriterium, was da aufgegriffen wird. Also daran sieht man, es geht wirklich hier um die Öffnung eines Systems, von dem wir ja wissen, dass es von Barrieren, von Ausschlüssen, von struktureller Diskriminierung gekennzeichnet ist. Stichwort MeToo-Debatte, die ja auch Deutschland vor ein paar Jahren schon erreicht hat, wo deutlich wird, gerade im Film kommt es hier zu gravierenden Übergriffigkeiten und aber auch zu einem Casting, wo Frauen ab einem bestimmten Alter nur noch in bestimmten Rollen auftauchen dürfen. Und solche Listen sind einfach der Versuch, das strukturell vor und hinter der Kamera aufzubrechen. Da geht es also nicht um das Einbetonieren, sondern gerade um das Aufbrechen verkrusteter und diskriminierender Strukturen.
Und deswegen betonen Sie, wie wichtig es ist, dass diese Regelungen auch den Hintergrundbereich betreffen und jetzt nicht nur die, die in dem Film mitspielen. Aber jetzt mal mit Blick auf die Rollen. Da ist ja zum Beispiel die Frage, ob Quantität oder Festschreibung auch Qualität dann bedeutet. Ja, also zum Beispiel, darf der Rollstuhlfahrer eigentlich mehr sein als jemand, der Rollstuhl fährt? Oder darf die lesbische Frau mehr sein als die, die Rolle bekommt, in der sie dann wieder ihre sexuelle Identität verhandeln muss?
Richtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man sieht da, wo solche Kriterien schon greifen, das ist nämlich auch ein anderer wichtiger Punkt. Es gibt ja solche Kriterien schon, die greifen. Es gibt Produktionsfirmen, wie zum Beispiel die von Hollywood Star Michael B. Jordan, Outlier Productions, oder auch große Produktionshäuser wie Warner, die gesagt haben, wir müssen daran an das Thema, wir wollen, dass Film vielfältiger wird, und wir geben uns sogenannte Inclusion Riders, die also sagen, wenn man Michael B. Jordan einen Film machen will, dann müssen viele von diesen Kriterien erfüllt sein. Und ich erzähle das deswegen, weil es schon erste Filme und Serien gibt, die nach diesen Maßgaben produziert wurden. Da sieht man genau das Gegenteil von dem, was da manchmal befürchtet wird. Eben gerade keine Festschreibung auf Rollen, sondern ich sehe in dem Fall jetzt in einer Netflix-Serie zum ersten Mal eine Person mit Glasknochenkrankheit, einer bestimmten Behinderung, die da eben nicht reduziert wird auf diese Behinderung, sondern die als eine junge, kreative Person mit ihrer eigenen Handlungsmacht, mit ihrer eigenen Personalität dort in der Handlung auftaucht. Das Gleiche gilt für viele andere Dimensionen. Und das liegt eben daran, dass da festgeschrieben ist, dass solche Personen eben nicht nur, wie gesagt, als Token einmal auftauchen, sondern eben auch hinter der Kamera in Bezug auf das Drehbuch, die Produktion und so weiter eingebunden sein müssen. Und da kommt dann eben die Kompetenz her, um solche Geschichten anders zu erzählen, solche Personen gerade eben nicht zu reduzieren auf Facetten ihres Seins, die bisher dafür gesorgt haben, dass sie in so einem Medium wie Film nicht würdevoll vertreten waren.
Lieber als möglicher Einwand noch der Eingriff in die Kunstfreiheit.
Ja, auch da sehe ich das tatsächlich ganz genau andersrum, denn die Kunstfreiheit wird ja ganz offensichtlich dadurch eingeschränkt, dass Film auch in Deutschland dokumentierterweise ein Bereich ist, ein Betrieb, eine Industrie, in der es viele Ausschlüsse gibt. Und das sehen wir ja, wenn man abends den Fernseher anmacht, dann sieht man da an Deutschland, was ganz anders aussieht, gerade in den fiktionalen Geschichten, die erzählt werden, als das, was man sieht, wenn man aus dem Fenster schaut. Und das ist doch eher ein Problem für die Kunstfreiheit. Es bedeutet nämlich, dass nicht alle Menschen, die sozusagen aus allen möglichen Hintergründen, sozialen Hintergründen, mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen in bestimmten Altersklassen sich dem Film widmen wollen, dazu auch die Möglichkeit bekommen, sondern es gibt vorhersagbare, messbare Ausschlüsse, die eben gerade dort die Kunstfreiheit einschränken, und zwar nicht nur der einzelnen Personen, die ja eben nicht teilnehmen können, sondern eben die, wie gerade schon besprochen, es dann auch verunmöglichen, Geschichten aus vielfältigen Perspektiven zu erzählen, andere Ästhetiken, andere Darstellungsformen zu wählen. Und deswegen ist es also ein Gewinn, gerade für die Kreativität und gerade auch für die Kunstfreiheit, wenn man diese Barrieren abbaut.
Diversitätsregeln beim Oscar sind ein Gewinn, findet Joshua Kwesi Akins. Er ist Politikwissenschaftler, arbeitet mit an einer Studie zu Vielfalt im deutschen Film. Und für den Oscar, da gelten ab 2024 für die Kategorie Bester Film eben neue Diversitätsregeln. Herr Akins, vielen Dank für das Gespräch.
Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit.
Sie hören einen Trailer zur diesjährigen Ausgabe des wichtigsten Festivals über das Zusammenspiel von Kunst, Technik und Gesellschaftsfragen. Das ist die Ars Electronica, die ist heute gestartet. Und die bleibt dieses Jahr nicht nur in Linz, sondern die findet statt als Online- und Präsenzveranstaltungshybrid. Weltweit unter dem Motto in Kepler's Gardens, eine globale Reise zur Vermessung der Welt. Ja, und wie diese Reise funktioniert, darüber spreche ich mit Martin Honzig, Leiter und Kurator der Ars Electronica. Tag, Herr Honzig.
Einen schönen guten Tag.
Also, was bedeutet das jetzt, globale Reise zur Vermessung der Welt? Das klingt ja erstmal sehr global.
Ja, es klingt auch so. Ich denke aber auch, ist auch genau, aber auch die Höhe, wo wir das Hindernis gerade identifizieren. Wir haben aber für uns beschlossen, dass wir gerade jetzt sozusagen versuchen, die Bühne der Öffentlichkeit wieder zu betreten, um die Frage zu stellen, was denn zu tun ist als Gesamtgesellschaft und in welcher Zukunft, in welcher neu vermessten Welt wir uns denn wiederfinden. Und das gab uns Anlass, ein Hybrid-Festival quasi zu entwickeln, das denn schon den Fokus hat, den nicht sozusagen im Internet zu verschwinden, sondern es unter den jeweiligen dialektischen, kulturellen und Corona-spezifischen Situationen zu versuchen, etwas Reales auf die Beine zu stellen.
Und jetzt gehören ja dazu 120 Gärten weltweit, die Sie bespielen. Das ist Ihre Bühne der Öffentlichkeit, die Sie da betreten.
Ja.
Hier in Deutschland sind das Gärten in Berlin, Karlsruhe, Bremen, Dresden, München. Wenn ich das richtig zusammengezählt habe, vielleicht auch noch was anderes. Das ist ja sehr vieles. Ne? Wieso Gärten?
Naja, die Gartenmetapher ist einfach eine, die entspringt eigentlich der ursprünglichen Idee vor Corona. Also wir haben ja beschlossen, unsere Location zu verlegen, und zwar in auf das Gelände, auf den Campus der Johannes Kepler Universität. Und somit aus dem Wortspiel hat sich dann sozusagen die Metapher des Gartens entwickelt. Aber es ist schon so, dass der Garten als kultureller Raum eigentlich in jeder Kultur dieser Welt einen Platz hat. Er zeigt uns sehr gut, welchen Beziehungsstatus wir als Menschheit, als Gesellschaft mit der Natur haben, wo die Natur steht, wenn man einfach nur einen barocken Garten sieht und keiner Pflanze erlaubt wird, dorthin zu wachsen, wo sie wachsen möchte, dann sieht man sozusagen immer den Kontext zur Natur und Kunst, Technologie und Gesellschaft. Das sind die drei Themen, die quasi die Ars Electronica definieren. Wollen wir jetzt erweitern, einfach auch mit dem Thema, welche Rolle Technologie einnehmen kann und um uns in einen besseren Beziehungsstatus zu unserer Umgebung, zu unserer Natur zu bringen.
Als Highlight haben Sie vorab genannt den Ars Electronica Garten in der Antarktis, der gleichzeitig ein Forschungsprojekt ist und eine Virtual Reality Installation. Das klang für mich so interessant wie erklärungsbedürftig. Erklären Sie uns das.
Ja. Die Antarktis ist eine Reise, die wir von China aus machen. Und da begeben wir uns auf ein Boot, das die Umweltproblematik in der Antarktis erforscht. Und in diesem Forschungskontext sind auch Künstler und Künstlerinnen aus Chile dabei, die sozusagen mit deren kritischen Köpfen und Denken zusammen mit den Wissenschaftlern diese Reise antreten. Dass das Ganze mit modernen Technologien jetzt auch mittransportiert wird, mit VR-Technologien, liegt jetzt nicht an der Ars Electronica, sondern vielmehr, dass es diesem Projekt ein Anliegen ist, einen sehr entfernten Ort zugänglich zu machen, aber gleichzeitig aber auch diesen sehr entfernten Ort als einen Ort zu identifizieren, der zum Ganzen gehört, der ganz genau die gleiche Aufmerksamkeit benötigt wie unsere eigenen Gärten vor unseren eigenen Häusern.
Aber sehe ich denn in diesem Garten Dinge, die schon stattgefunden haben, die mir via Video dokumentiert werden? Oder sehe ich auch Dinge, die wirklich live stattfinden, Experimente, die live stattfinden, ob in diesem Garten oder also, auch anderswo?
Wir haben im Vorfeld sehr viele kuratorische Gespräche gehabt und wo einfach dann im Vorfeld schon Videos gedreht wurden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das wirkliche Abenteuer live, die Live-Schaltung hin auf einem Boot, das irgendwo auf dem Weg zum Südpol ist.
Welche Rolle fällt eigentlich den Künstlerinnen und Künstlern zu mit Blick auf die Projekte? Dokumentieren die, was Forscher machen? Verbildlichen die, was Forscher machen? Also was können wir ableiten aus dem bisher gesagt mit Blick auf KünstlerInnen in diesen Zeiten, wie Sie die definieren?
Ja, also es ist einfach schon in den letzten Jahren erkennbar gewesen, dass speziell in dem Bereich, den wir im Auge haben, die Medienkunst, dass sich da die Künstler und Künstlerinnen weit aus ihren angestammten Positionen rauslehnen. Und was Künstler immer mehr machen, ist das, dass sie mich nicht mit ihren künstlerischen Ausdrucksmitteln im klassischen und traditionellen Sinn, sondern mit deren kritischen künstlerischen Denken in Prozesse eingebunden werden, wo es um prototypisches Entstehen von Dingen geht. Und wir glauben einfach sehr stark daran, also wir nennen das Art Thinking, und wir glauben einfach auch sehr stark daran, dass wir sowas als Gesamtgesellschaft eigentlich gut brauchen könnten. Und hier vielleicht ein Schlüssel, ein Ansatz wäre, um das Schaffen als Gesamtgesellschaft, unser Produzieren von Dingen, ob es jetzt Produkte oder Software Dinge sind, einfach auf balancierteren, auf ethisch ausgeglicheneren Beinen stehen. Und das ist eine Tendenz, die in den letzten Jahren wirklich zu sehen war, dass Künstlerinnen und Künstler den Anspruch haben, konkret an prototypischen Lösungen für die gesamte Gesellschaft mitzuwirken.
Jetzt hätte ich gerne noch genauer geredet über ein Projekt, das da auch stattfindet, nämlich im geografischen Herz der Ars Electronica in Linz, also dieses Jahr auf dem Campus der Kepler-Universität. Das ist ein Projekt zu einem Lügendetektor, der in den USA bei der Einstellung von Beamten verwendet wird. Und dieses Projekt untersucht, wie man diesen Lügendetektor reinlegen kann. Aber uns läuft jetzt die Zeit davon. Das muss man sich dann halt online angucken. Wo ich sehen kann, was in den Gärten passiert, dazu noch weiteres Programm habe, das ausschließlich online stattfindet. Gucken Sie doch mal unter arselektronica.art. Art wie Art, wie Kunst halt. Da können Sie sich das Programm angucken, da können Sie sich die Gärten angucken, insofern gerade kein Garten in der Nähe ist. Und ich habe über die Ars Electronica mit Martin Honzig gesprochen. Er leitet die Ars Electronica. Heute ist sie gestartet, läuft bis Sonntag. Wir stürzen uns natürlich auch noch direkt rein und erzählen Ihnen dann Freitag hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur, was das zur Folge hatte in der Ars Electronica Zwischenbilanz. Herr Honzig, danke Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Wir machen uns auf nach Venedig zu den Filmfestspielen, zumindest im Audio. Bin natürlich hier wie immer im Studio. Anke Lewicke dagegen ist in Venedig und die hat zwei Dokumentarfilme für uns auf Basis von Langzeitbeobachtungen. Notturno heißt der Film des Italieners Gianfranco Rosi. Der war in Krisengebieten des Nahen Osten unterwegs, entlang der syrischen Grenze. Und City Hall heißt der Film von US-Dokumentarfilmlegende Frederick Wiseman. Der war immer wieder im Rathaus von Boston, um herauszufinden, wie eigentlich eine Stadtverwaltung arbeitet. Daraus ist ein 275-Minuten-Film eben entstanden, City Hall. So, aber erstmal hallo Anke Lewicke jetzt vor allen Dingen.
Hallo.
Was eint diese beiden Regisseure denn eigentlich? Warum binden wir die jetzt zusammen?
Also beide werfen sich mit ihrer Kamera nie so ins Geschehen. Sie bauen ihr Stativ eher in der Distanz auf. Und so machen sie eben auch kenntlich, dass sie den Ausschnitt auswählen. Und dann lassen sich sowohl Rosi als auch Wiseman viel Zeit, sodass die vorgefundene Wirklichkeit in diesen Rahmen einziehen kann. Und das sind rein beobachtende Dokumentarfilme. Es gibt keine Interviews, keinen Kommentar. Also der formale Ansatz ist ähnlich. Aber trotzdem sind die Filme ganz anders, weil Frederick Wiseman geht immer in Institutionen, also in die große Bibliothek von New York, in ein Frauengefängnis, in ein amerikanisches Krankenhaus. Und über diese Institutionen zeigt er die US-amerikanische Gesellschaft in all ihren Facetten, soziologisch und kulturell. Und Rosi wiederum, wie etwa in seinem mit den Goldenen Bären-Film ausgezeichneten Seefeuer, das stellt den Menschen eher in den Vordergrund. Das sind einzelne Bewohnerinnen und Bewohner in Seefeuer der Insel Lampedusa. Und so erstellt er ein Stimmungsbild der Insel, wo eben viele Geflüchtete gestrandet sind.
Ist das ein Stimmungsbild, das neue Eindrücke oder andere Eindrücke verschaffen kann, jenseits der Nachrichtenbilder, die man vielleicht so kennt?
Ja, in dem neuen Film, das haben Sie ja eben schon in der Anmoderation gesagt, da ist er entlang der syrischen Grenze lange Zeit gewesen. Das sind jetzt keine Kriegsbilder, sondern das sind eher ja vom Krieg geprägte Szenen. Und der Beginn ist schon sehr eindrücklich. Uniformierte Soldaten beim Training im Morgengrauen, dann Schnitt, dann sieht man weinende Frauen in einem mittlerweile leeren Gefängnis. Sie singen ein Klagelied für ihre gefolterten und getöteten Söhne. Dann sieht man auf einmal ein Pärchen Wasserpfeife rauchen. Sie blicken auf eine Stadt, wo viel los ist. Und man denkt, dass Rosi im Verlauf des Films immer wieder zu den Menschen zurückkehrt. Doch alle Porträtierten sind eigentlich austauschbar. Man erfährt nie ihren Namen, nie ihr Schicksal. Sie werden auch nie verortet. Und dadurch wirkt der Film so ein bisschen ja willkürlich und dieses Verfahren kommt dann an seine Grenzen meines Erachtens, wenn er einen Jungen zeigt, der sehr traumatisiert ist in einer Therapiestunde und er interpretiert dann die Zeichnung, die er gemalt hat und er sagt, ja, das ist eben mein Dorf und die IS-Krieger haben die Bevölkerung gefoltert und geköpft. Und da hat man das Gefühl, man möchte gerne wissen, wo das gewesen ist. Man möchte den Namen des Jungen erfahren. Aber es scheint so, als wäre dieser Regisseur eher an dem Effekt der Erzählung interessiert und dass er sich auch mehr darum kümmert, dass alles gut ausgeleuchtet ist. Also ich finde den Film von Rosi dieses Mal sehr ausbeuterisch.
Und der andere ist besser, City Hall von Frederick Wiseman, weil ich meine 275 Minuten zum Schaffen einer städtischen Verwaltung, wie viele Stempelkissen werden da aufgedrückt, ist ja erstmal der unspektakulärere Stoff.
Ja, aber ich muss sagen, das ist unheimlich abwechslungsreich gewesen. Und der Film ist einfach getragen von der Energie der Menschen, die für die Stadtverwaltung in Boston arbeiten. Und man sieht, wie der Begriff des Gemeinwesens hier in die Tat umgesetzt wird. Man wohnt immer wieder Kommissionen bei Bürgerversammlungen. Es geht darum, die Stadt grüner zu machen, das Gesundheitswesen, wie man im Winter sich um die Obdachlosen kümmert, wie man Opfer häuslicher Gewalt besser unterstützt. Also Wiseman zeigt einen Organismus, eine urbane Großverwaltungseinheit bis in ihre Mikrostrukturen. Man könnte aber auch anders gesagt sagen, Wiseman scheint uns und sich vor Augen führen zu wollen, dass es in den USA durchaus noch einen von der Politik verkörperten und unterstützten Bürgersinn gibt.
Also City Hall durchaus empfehlenswert, sagt Anke Lewicke, die zwei dokumentarische Langzeitbeobachtungen in Venedig auf den Filmfestspielen für uns beobachtet hat. Herzlichen Dank dafür.
Tschüss.
Berghain tauglich ist er nicht unbedingt, aber wilde Clubnächte im Berghain, die kann man ja gerade sowieso getrost vergessen. Corona sei Dank. Auch Corona sei Dank wird das Berghain gerade zum Studio Berlin, zu einer Art temporären Kunsthalle für die Berliner Kunstszene. Karin und Christian Boros haben 117 Berliner KünstlerInnen eingeladen, Werke, die während des Lockdowns entstanden sind, im Berghain auszustellen. Und zwar so lange, bis der Club wieder aufmacht. Claudia Wieler hat sich diese Werke für uns angeschaut und sie hat mit dem Kunstsammler Christian Boros gesprochen.
Das Berghain ist der Ort der ganz persönlichen Freiheit, wo dann eben die ganz individuelle Freiheit noch gelebt werden kann. Also ein Heimatort für Selbstbestimmtheit.
So definiert Christian Boros den Mythos des legendären Techno-Clubs, wo theoretisch jeder rein darf, praktisch aber nicht jeder reinkommt. Bevor man jetzt die heiligen, aber menschenleeren Hallen des Berghain betritt, heißt es erst einmal Taschenkontrolle. Keine Fotos, keine Filme, keine Tonaufnahmen. Die Kamera am Handy wird abgeklebt. Striktes Fotoverbot herrscht im Club schon immer. Und das gilt nun auch für die Kunst, die sich auf 3500 Quadratmetern verteilt. Auf dem Dancefloor, den Unisex-Toiletten, an den Bars und in den Separés.
Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie die Kunst mit schwierigen Räumen ringt. Aber es ist nicht nur der Mythos des einen Ortes, sondern es ist die Idee, dass man jetzt übergreifend über die Szenen zusammenarbeiten muss. Es ist nicht die Zeit, sich abzugrenzen als Clubszene, als Kunstproduktionsszene, als Sammlerszene, sondern es ist wieder die Zeit, gemeinsam zu wirken und gemeinsam sich an den Tisch zu setzen und zu überlegen, was können wir tun, dass wir einen Moment von Hoffnung und konstruktivem Denken wiederbekommen.
117 Künstlerinnen und Künstler haben sich von diesem Gemeinschaftsprojekt begeistern lassen. Darunter große Namen wie Isa Gensken, Olafur Eliasson, Rosemarie Trorkel. Aber auch KünstlerInnen, die bisher noch von keiner Galerie vertreten werden, sind mit dabei. Viele Arbeiten werden von der wuchtigen Industriearchitektur erdrückt. Andere sind durchaus beeindruckend und wirken fast schon wie für das Berghain gemacht. Ein neuer Song und ein Video von Wolfgang Tillmanns. Are you lifeguarding? Lifeguarding? Are you lifeguarding me? Are you lifeguarding? Riesige Noten, die Christine Sun Kim mit schwarzer Lackfarbe auf den Dancefloor gemalt hat. Eine hyperrealistische Skulptur von Anna Uddenberg, die sich auf der Bar regelt und scheinbar ihren Hintern anbietet. Eine riesige Boje von Julius von Bismarck, die vom Dancefloor aus 18 Meter in die Tiefe bedrohlich hin und her schwingt, wie das tosende Meer.
Es gibt ganz viele mögliche Metaphern, je nachdem, wo man im Raum steht. Ist man entweder unter Wasser oder über Wasser oder ist auf der gleichen Höhe wie die Boje. Und das sind ganz verschiedene Gefühle, die dabei vielleicht entstehen können.
Diese Ausstellung soll explizit für Berlin als Kunst-Hotspot werben. Wochenlang sind Karin und Christian Borus durch die Berliner Ateliers gegangen, haben mit KünstlerInnen gesprochen und waren selbst überrascht, wie offen alle waren.
Dass wir gar nicht auch gefragt wurde, wer ist denn sonst noch auf der Künstlerliste? Wie stellt ihr euch das vor? Warum macht ihr das als Sammler? All diese Fragen waren gar nicht so da. Viele haben sich auch gefreut, dass es überhaupt wieder losgeht, dass es eine Initiative gibt. Und das hat uns schon auch ein bisschen überrascht. Ja.
Und so wuchs die Künstlerliste von 50 auf 117. Und da das Sammlerpaar das finanziell alleine nicht stemmen konnte, hat es den Berliner Kultursenator von seinem Projekt überzeugt und mit ins Boot geholt. Vielleicht will der auch den negativen Schlagzeilen der letzten Monate, dass Berlin nicht mehr attraktiv für Sammler und KünstlerInnen sei, etwas Positives entgegensetzen.
Ich glaube, diese Ausstellung kann dazu helfen, klarzustellen, auch allen Verantwortlichen, dass die zahllosen Berliner Künstler, die hier schöpferisch tätig sind, Diskussionsräume für ihre Arbeit brauchen. Die müssen gesehen werden und die sollten nicht nur auf Kunstmessen oder in anderen Weltstädten betrachtet werden, sondern warum nicht auch mehr hier? Das ist vielleicht eine Anregung, noch mehr an Visibilitätsplattformen für die Berliner Künstler zu arbeiten.
Vielleicht bekommt durch dieses Projekt die lange Diskussion um eine Berliner Kunsthalle neuen Auftrieb. Dem Berghain aber kann man nur wünschen, dass hier bald wieder getanzt wird. Denn ganz ohne schwitzende Körper und Musik ist der Club doch etwas blutleer.
Oh ja, tanzen.